Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Q&A Folge 17, Ende der Staffel 17. Haken dran. Wir freuen uns über das viele Feedback, über die vielen Fragen. Wir nützen die Zeit nicht, um zu blödeln, sondern um Fragen zu beantworten.
Genau, heute wird nämlich nur gearbeitet und das ganz fokussiert und so ganz ohne RDRS. Ja, nur ein Scherz. Aber jedenfalls, was tatsächlich jetzt als erstes ansteht, ist eine Frage, die mir viele gerade so im Privaten fragen. Die lautet, du Breitfeld, Weihnachten, ich habe den Black Friday verpasst. Ich habe auch keine Lust gehabt, nochmal ein Auto zu kaufen oder irgendwas anders für irgendeinen Bekannten von mir. Was kann ich denn damit Geschenken machen? Und die Antwort, die naht. Nämlich mit unserem Newsletter. Das bedeutet, die einzige Aufgabe, um ein perfekter biohackerischer Weihnachtsmann zu sein, ist dieses Jahr die Mailbox öffnen und unseren Newsletter lesen. Dafür müsste man allerdings vorher abonnieren, das würde helfen, weil die DVSGO, wofür auch immer das steht, Deutsche Daten, Vereinigung für sprachliche Gemeinheiten, vermute ich, und Obszönitäten, Deutsch, geht sich aus, würde sich nämlich total ärgern, wenn wir einfach nur so ein Newsletter verschicken. Also abonniert das Ding, Dann können wir euch sagen, was ihr zu Weihnachten verschenken sollt. Und wir können euch auch noch sagen, was davon billiger ist. Und das ist, glaube ich, alles. Also Insofern wäre ganz spannend. Aber jetzt lass uns was anderes tun,
als nur den Weihnachtsstress lösen. Dort gehen Sie hin. Dort wird Ihnen eine Hilfe zuteil werden.
Genau. So. Das eine Formular ist die Eigentumsübertragung an mich. Das bitte als erstes ausfüllen. Das andere ist dann
habe ich schon gemacht.
Stefan.
Andreas hat es aber abgelehnt. Er wollte nicht. Er hat das Erbe nicht angetreten.
Ich muss das Erbe leider ausschlagen.
So, wir sind jetzt tatsächlich, sagen wir, wir blödeln heute nicht herum. Und was machen wir als erstes? Wir blödeln herum. Wir gehen mitten rein. Der Kai hat gefragt, er hat schon länger nichts von Spermidin gehört. So. Jetzt war Spermidin ja eine Zeit lang unser liebstes Thema von allen, so Longevity und so, und hat einen riesigen Hype auch gehabt. Allerdings, ich habe jetzt auch länger schon nichts davon gehört. Liegt das daran, dass irgendwelche neuen Studien aufgetaucht wären, die Spermidin jetzt ein bisschen in den Hintergrund rücken würden? Oder haben wir es einfach als Selbstverständlichkeit akzeptiert und sagen, ja, wollen wir haben?
Ja, wollen wir haben. Und es gibt tatsächlich eine Neuigkeit rund um Spermidin, das ist die Spermidin-Infusion. Die scheint es inzwischen in Österreich an der einen oder anderen Stelle mal zu geben. Die liebe Olga aus Salzburg hat mir da neulich erzählt, dass sie das bei sich in der Praxis ausprobiert hat. Also das scheint was Neues zu sein, was jetzt ganz spannend ist. Und ansonsten ist Spermidin nach wie vor ein Longevity-Staple. Es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die eine Kugel, die alles killt, aber es ist definitiv wertvoll, den Pfeil im Köcher zu haben. Und man muss ja auch klar sagen, die Mengen an Spermidin, die wir über Nahrung aufnehmen, reichen gemeinhin nicht dazu, die wunderbaren Studien aus Graz zu reduplizieren. Also weiter her damit.
Gut. Die Gabi bezieht sich auf unsere Podcast-Folge 28. Ja, die ist, glaube ich, ungefähr zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg rausgekommen. Sie hat über Wasserstoff, die hat damals über Wasserstoff, von Wasserstoff gehandelt und die Gabi war so motiviert, dass sie sich eine Flasche gekauft hat und zwar von alpenfluss.at. Was halten wir davon? Fragt sie uns. Ich glaube, wir sind eher Team Aquazentrum, oder?
Ja, ganz banal, kenne nicht, weiß ich nicht, sage nichts. Warum sollte ich jemanden schlecht machen, den ich nicht kenne? Das Problem ist nur, wie sie auch der liebe Yasin im Podcast erklärt hat, wenn du ein Wasser mit einer gewissen germanischen oder auch, was ist das, germanisch und wie hieß da Österreich damals?
Ich glaube, das war aber noch vor der Zeit von der Ostmark, oder?
Ja, stimmt.
Also, wir waren sicherlich irgendein Herzogtum oder eine Grafschaft.
Okay. Aber zumindest, wenn du so ein Wasser mit so einer germanischen Wasserhärte hast oder auch mit einer österreichischen, dann ist es wahrscheinlich so, dass der einfach die meisten von den Produkten, die im schönen Asien für den asiatischen Markt konfiguriert worden sind, relativ schnell an Verkalkung degenerieren. Deswegen sind wir halt beim Aquazentrum, weil da wissen wir fix, dass die Membran auf die Anforderungen angepasst ist.
Und wir wissen auch, was der Yasin für ein Freak ist. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwesentlich. Der Yasin ist tatsächlich knietief in Wissen über Wasser und Wasserstoffwasser drinnen. Dem kann man vertrauen. Ich weiß nicht, gilt unser Rabattcode noch?
Der gilt bestimmt.
Okay.
Also umschulen, Biohacking 10% im Aquazentrum.
So, der Herbert. Der Herbert meldet sich und hat eine Frage, die mit Spermidin zu tun hat, aber auch mit NMN. Seine Formulierung ist: Ich habe gelesen, dass NMN und Spermidin sich grundsätzlich gut ergänzen, aber wenn gleichzeitig durch eiweißreiche Ernährung der mTOR-Signalweg aktiviert wird, könnte das in bestimmten Kontexten auch präkanzeröse Zellen fördern, was wir ja nicht wollen. Einschub von mir. Daher sollte man dann solche Substanzen nicht dauerhaft gemeinsam, sondern eher zyklisch einnehmen, wieder eher. Ob da was dran ist, weiß er nicht, aber jetzt fragt er uns deswegen.
Ja.
Was sagst du?
Wenig. Ich sage tatsächlich nur, die Dosis macht das Gift. Also wenn du jetzt in haushaltsüblichen Mengen Spermidin und NMN zu dir nimmst und in haushaltsüblichen Mengen Eiweiß zu dir nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mTOR irgendwie zu tanzen anfängt, ehrlicherweise dann doch eher überschaubar. Man müsste da tatsächlich mal reinschauen, wo er das aufgenommen hat, was die da in welchem Tiermodell gebaut haben. Also realistisch gesehen 1000 Milligramm NMN und irgendwie eine Kapsel Spermidin und dann normale Proteinlast von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also 160 Gramm Protein, was sowieso schon keiner schafft, auch in der Regel, wird höchstwahrscheinlich keine Tendenzen erwecken können, da bedürfte es dann schon ganz anderer Dosierungen.
Gut. Der Kai Uwe ist großer Fan des Podcasts und hat eine Frage. Er ist nämlich in Amerika und jetzt möchte er gerne wissen, welche Supplements sind wirklich sinnvoll in Amerika zu beziehen und nach Deutschland oder Österreich oder in die Schweiz zu holen.
Also lieber Kai-Uwe, ich danke dir ganz herzlich für das freundliche Angebot, dass du für mich einkaufen gehen wolltest und mir danach einen Koffer nach Deutschland schicken. Das nehme ich gerne an. Die Liste der Dinge, die ich gerne hätte, habe ich dir schon per E-Mail geschickt. Nee, Scherz beiseite. Also Nummer eins, einfach nur aus Grund für die Geschmacksnerven, ist nach wie vor das Element T, also das Element, also das bestschmeckendste Elektrolytgemisch, / Salzgemisch der Welt. Das gibt es aber nicht im Laden, das muss man sich vorher ins Hotel bestellen. Würde ich auf alle Fälle tun. Solange ich Freunde hatte, die mir Elementär aus Amerika mitgebracht haben, war ich morgens deutlich besser drauf als heute.
Also was ist, wenn wir das importieren und verkaufen?
Die Jungs haben, wie ganz viele Amerikaner bzw. Kalifornier, eine relativ klare Aufteilung der Weltkarte.
Mhm.
Und die sagen, wenn wir 80% von unserem Umsatz in Kalifornien und Austin machen und der Rest uns nur Mühe bereitet, warum sollten wir das tun? Und wer den guten Rob kennt, der da nach wie vor dahinter steckt, das war ja dieser einer von den OG Paleo Guys aus Austin, der ist jetzt sowieso gar nicht so auf Geld scharf. Das war der Erfolg dieser Marke, war tatsächlich eher so ein bisschen ungeplant. Und ich glaube, Gottvater Huberman predigt, kauft das Zeug und der nächste Zeit sitzen die anderen da und zählen Geld. Also das werden wir nicht kriegen. Der Edward de Wilde von Life Health in den Niederlanden hat es ein paar Jahre verkaufen dürfen. Dem haben sie es dann auch weggenommen. Wahrscheinlich hat er mal eine E-Mail geschickt und hat gesagt, in der Lieferung war ein Karton zu wenig. Haben sie gedacht, okay, das ist mühevoll, den schmeißen wir weg. Okay. Also dementsprechend keine Chance, ins Hotel bestellen und sich freuen. Genau, das ist das eine. Das andere, ja, mein Gott, wo schauen wir hin? Bei ganz vielen Sachen ist es ja inzwischen so, dass sich die Qualität der deutschen Abfüller oder der deutschen und österreichischen Abfüller so zu schätzen weiß, dass ich die Ami-Sachen gar nicht mehr haben möchte, weil oft irgendwas drin ist, was nicht drin sein sollte. Aber wenn es Supplements gibt, die man in Premium-Qualität aus USA mitbringen möchte und trotzdem nicht mehr, sondern eher weniger zahlen als in Deutschland, ist es immer noch alles von Thorn, T-H-O-R, NE, weil die einfach so ganz boutique sauber arbeiten. Also die sind toll, aber jetzt nicht irgendwie ein Präparat, das es bei uns nicht geben würde. Die Zeiten sind vorbei, sondern einfach so. Und klar, wenn du die extra Meile gehen kannst und dich für Peptide interessierst, es gibt Gott sei Dank in Amerika in diesen Compounding Pharmacies, in den Mischapotheken wieder die meisten Peptide in wirklicher Labor-Premium-Qualität, ohne Verunreinigungen, ohne irgendeinen schmalen. Allerdings viele davon halt auch Prescription-only. Das heißt, wenn man da was machen möchte, müsste man vielleicht schon mal eine Vorrecherche Peptide plus Doktor plus Stadt, in die man fährt oder sowas betreiben und dann eventuell nochmal mit einem niedergelassenen Arzt im entsprechenden Bundesstaat in Amerika Kontakt aufnehmen und sagen, das und das hätte gern, kannst du mir das verschreiben, und dann wird man sich da sicherlich einigen können.
Gut.
Gut. Sonst lass mal nachdenken. Nein, alles andere hätte eher mit meinem Interesse für Schießsport oder sowas zu tun. Da könnte man auch noch ein bisschen was mitbringen.
Aber ist das dann passt auch, glaube ja ich, im Heimtransport rein. Besonders vorteilhaft?
Nee, das, darum geht's gar nicht. Wir sind inzwischen an einem Punkt angelangt. Diese Trumpschen Zollideen hatten zur Folge, dass du teilweise so banale Ersatzteile wie Federn oder sowas nicht mehr bekommst, weil viele aufgehört haben, einfach nach Europa zu verschicken, weil ihnen das alles zu mühsam geworden ist.
Okay.
Anderes Thema, wollen
Joe,
wir nicht drüber reden.
Der Joe ist dran. Der Joe hat das zweitbeste Buch über Biohacking erwähnt, das erstbeste Weiser, welches ist. Und da sagt er, das zweitbeste ist das vom Nico Arone, und er sagt, er hat dort gelesen über den Power-Effekt von Trinken von Wasser mit Methylenblau. So, wir wissen, Methylenblau, wir haben eine Folge dazu gemacht oder zwei, und im Q&A ist Methylenblau natürlich Stammgast. Er fragt nach Dosierung.
Tja, dann hätte er, wo er sich doch dieses spitzenartige Buch gekauft hat, wo der liebe Nico sich in der Originalposition von Ben Greenfields Logo hat fotografieren lassen, damit er mal was Eigenes macht. Hätte das vielleicht finden können. Nein, was soll ich sagen? Je nachdem, welche Art der Darreichung gewünscht ist, wollen wir das Ganze in Wasser auflösen und trinken? Wollen wir es auf die Zunge packen? Wollen wir es unter die Zunge packen? Haben wir das Glück, tatsächlich die Transcription Trochies, also diese Lutschtabletten, die eigentlich den Hype losgetreten haben, zu bekommen? Das ist alles ein bisschen schwer zu sagen. Grundsätzlich würde ich bei einer 1%igen Lösung wirklich in einem geringen Bereich bleiben. Da würde ich tatsächlich so mit einem Tropfen arbeiten. Bei einer 0,1%igen Lösung würde ich tatsächlich mit 10 Tropfen arbeiten. Und wenn es noch dünner verdünnt ist, dann kann man es eigentlich nur ausprobieren,
was dabei rumkommt. Gibt es irgendwelche Indizien, die darauf hinweisen, dass man es besonders gut oder besonders nicht so gut verträgt?
Also sagen wir mal so grundsätzlich, dass die Menge ausreichend ist, merkt man darin, dass irgendwas an dem Farbstoff unten wieder rauskommt. Wenn das nicht der Fall ist, war es für den Arsch. Also eher nicht für den Arsch,
nicht
also
für die Blase.
Ja. Dann ist es irgendwo auf dem Weg leben geblieben.
Also ich hoffe, es ist wirklich sonst für die Blase, weil ich meine, der Schlumpf von hinten ist aber auch blöd. Will man nicht haben, will man sich nicht vorstellen. Ist ungesund.
Da kommen wir garantiert auf ein Format, das könnte man wahrscheinlich auch noch parallel eröffnen, Stefan, aber das tun wir nicht.
Ja. Nein, also ich meine, dass sich Haaren verfärben kann, weiß man ja, wenn man Vitamin D supplementiert. Also da ist man dann schon auch ein bisschen unempfindlicher.
Und es gibt ja die unglaublich nette Geschichte vom John Lereux, der sich irgendwie auf Instagram ausgelassen hat, dass Ben Greenfield bei mir im Gästezimmer geschlafen hat und offensichtlich am Abend vorher sehr viel mit in Blau und ja. Überall sind blaue Tropfen. Also dementsprechend Punkt 1, wer Methylenblau konsumiert, setzt sich hin zum Pinkeln, sonst bitte auch, aber dann eben doppelt. Punkt 2, tatsächlich, es gibt da jetzt nicht so die Fixdosis, weil bei solchen Wirkstoffen geht es erstens natürlich tatsächlich um die Art und Weise, wie nehme ich es auf. Dann geht es auch um die Menge, um die Frage, wie viel Mensch bin ich. Dann geht es aber tatsächlich auch um die Frage, wie gut oder schlecht sind meine Mitochondrien beieinander. Mhm. Es gibt Leute, die sind so im Eimer, die könnten wahrscheinlich eine ganze Flasche austrinken und sie spüren genau gar nichts. Dann geht es natürlich nach wie vor auch darum, dass das Thema Helligkeit in Verbindung mit Methylenblau wirklich eine Rolle spielt. Das heißt, die Helligkeit aktiviert das Methylenblau, also dementsprechend das. Und tatsächlich, wenn man jetzt irgendwas Banales hören möchte, die Jungs von Molekla haben jetzt auch eine Methylenblau-Lösung. Die ist, glaube ich, auch 0,1%ig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich haue mir da jetzt 15 Tropfen in ein Wasserglas jeden zweiten, dritten Tag rein, wenn ich weiß, ich komme danach auch noch ins Licht. Und das scheint mir zumindest gut zu tun.
Wir bleiben im Licht. Und zwar gehen wir ins Rotlicht. Die Annette hat geschrieben, hört den Podcast gerne und gute Impulse mitgenommen und so. Sie erzählt, dass sie Mastozytose und Hashimoto hat und hochsensibel ist. Andererseits gefühlt wenig Energie zur Verfügung habe. NMN hat ihr sehr geholfen und jetzt möchte sie schauen wegen Rotlicht. Hayachi, klarerweise, was denn sonst? Und fragt jetzt einmal zunächst, ob du erwartest, dass ihr das was helfen kann?
Ja, fix. Also tatsächlich nicht, weil sie jetzt die erste mit der Kombination ist, sondern weil eben genau die Problematik Mastzellenaktivierung, Hashimoto, das ist relativ häufig tatsächlich bei mir auch in den Coachings und da ist die aktivierende Wirkung von der Photobiomodulation auf die Mitochondrien, da ist die aktivierende Wirkung auf die Schilddrüse, die tatsächlich so ein bisschen was in Verbindung mit bioidentischen Schilddrüsenhormonen, Peptidfolge, auch tatsächlich so ein bisschen positiv aufs Gewebe wirken kann. Also ganz fix, ja.
Jetzt frage ich dich nicht als Biohacker, sondern als einen der Männer hinter Hayachi. Kann man diese Panels sich auch ausleihen oder kauft man die gleich?
Ich habe keine Ahnung. Also okay. Ich habe tatsächlich für meine Klienten ein paar Testgeräte bei mir im Lab rumliegen, die gebe ich denen mit, wenn jemand sagt, er würde es gerne mal ausprobieren oder wenn jemand bloß eine Schürfverletzung hat. Aber tendenziell befürchte ich ehrlicherweise, wir sind jetzt gerade mal wieder ausverkauft, ohne dass es irgendwie vorherzusehen war, dass die Bestandsplanung und die ganze Logistik den lieben Herrn Kern und das Team ohnehin schon ganz schön busy hält. Also insofern, wenn es nicht möglich wäre, ist es keine Böswilligkeit, sondern einfach nur die Tatsache, dass das Geschäft nicht so margenbehängt ist, dass man da jetzt übermäßig viele Kunststücke machen kann.
Der Stefan schreibt, dass er wild mit seiner Freundin diskutiert, nämlich aufgrund unterschiedlicher Biorhythmen gibt es dort eine Diskussion über den Zeitpunkt und die Qualität des Abendessens. Er formuliert es so, ist es besser, früher am Abend was Schlechtes zu essen, also Käsebrot oder Pizza, oder später am Abend was Gesundes, Klammer Salat oder Steak. So, was ist? Welchen der beiden Tode wollen wir sterben?
Es ist tatsächlich schwer zu sagen, wenn ich es jetzt so vereinfacht ausdrücken darf. Ich glaube, das Käsebrot bzw. die Pizza, wenn es ein fester Gast am Abendessenstisch ist, richtet unabhängig von der Auswirkung auf den Schlaf so auch noch so ein paar Sachen an, dass ich tendenziell lieber ein bisschen später besser als ein bisschen früher schlechter essen würde.
Gut.
Also wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt in einer Bubble sind, in der wir glauben, dass Salat und Steak besser als Käsebrot und Pizza ist. Es gibt bestimmt auch irgendwo Leute auf der Welt, die das anders sehen.
Der Sven.
Du weißt, Essen ist Religion.
Ja. Der Sven fragt wegen Licht und Farbe, allerdings nicht wegen Rotlicht und Photobiomodulation, sondern wegen dem Alexander Wunsch. Der Alexander Wunsch propagiert ja nicht nur die Wirkung von gesundem Licht und Lichttherapie, wissen wir. Übrigens, ganz viele Alexander Wunsch Videos sind, glaube ich, auf Vimeo, nicht auf YouTube, wenn ich das weiß. Tolle Vorträge. Sondern auch die sogenannte Spektrochrom-Farblichttherapie nach Dinsha. Leider findet man dazu nahezu keine Informationen, die die Wirkungsweise tatsächlich belegen. Wissenschaftliche Studien scheint es keine zu geben, sagt der Sven. Darf ich da ganz kurz hineingrätschen? Ich habe diese Dinge zu Hause. Ich habe die Farbbrillen zu Hause.
Aber es ist nicht Dinsha, sondern Lüsche.
Nein, Dinsha, das ist so ein indisches Ding.
Okay, weil normalerweise redet er immer nur über die Lüscher-Farblehre, deswegen bin ich so verwundert.
Lüscher ist, glaube ich, die Farbbrillen und Dinsha ist das ist so eine Lampe, die er gebaut hat, wo man sich vorne so Farbfilter drauf tun kann und diese Farbfilter dann unterschiedliche Wirkungen haben. Die Brillen habe ich ausprobiert, habe ich auch eine Zeit lang verwendet. Ich habe das Problem, ich habe optische Brillen und das sind auch welche mit so Achsenkorrektur, deswegen gehen die leider nicht mehr. Und ich habe mich eine Zeit lang ziemlich wohl damit gefühlt. Ich habe die wirklich auch so je nach Tageszeit aufgesetzt. Die Spektrochrom Farblichttherapie, die habe ich zu Hause und habe sie, glaube ich, dreimal verwendet. Seitdem steht sie im Eck und ermahnt mich daran, doch wieder mal verwendet zu werden. Hast du etwas zu ergänzen zu dem, was ich gesagt habe?
Nicht wirklich. Um das Ganze mal kurz einzunorden, insgesamt, der Alexander Wunsch ist ein unglaublich kluger Mann, hat, glaube ich, irgendwann mal Silberschmied oder Goldschmied gelernt und hat sich dann irgendwie in diese ganzen Themen so autodidaktisch reingefuchst und macht das wirklich unglaublich toll. Teilweise entwickelt er Sachen oder greift er Sachen auf, die sind total genial. Teilweise greift er auch so ein bisschen seitlich vorbei. Letzten Endes, nee, also ich kann da eigentlich auch nicht viel anders sagen, außer dass ich die Brillen mal ausprobiert und freiwillig wieder zurückgegeben habe, was sehr selten passiert, wenn mir was Spaß macht. Und die Lampe ging bis dato an mir vorbei, also offensichtlich war es ein Siegeszug.
Gut. Der nächste, der uns schreibt, ist der Johannes. Der Johannes ist Vater eines Babys und da fragt er nach der Verwendung der richtigen Zahnpasta. Die Frage im Kern ist die Fluorid-Frage. Ist das bei Babys unschädlich oder sollte ich für ihn auch lieber auf eine Zahncreme ohne Fluorid wechseln? Unsere Fluoridposition ist eine grundsätzlich kritische, glaube ich, unabhängig vom Alter.
Ja, ist sie. Ich bin nur tatsächlich da eine Sekunde auch am rumrückt, da müsste man jetzt einen biologischen Zahnarzt auf der Leitung haben, den man mal kurz fragen kann. Also grundsätzlich glaube ich fix ohne Fluorid, weil die Nebenwirkungen von Fluorid unabhängig von der Zahnhärtung tatsächlich eine Rolle spielen.
Ja, so Halbert haben wir eine biologische Zahnärztin da jetzt in der Runde. Ich habe nämlich vor der Aufnahme die Silvi Aschauer gefragt, die biologische Zahnärztin aus Wien. Und die Silvi hat sehr eindeutig gesagt, Finger weg, Zähne weg, Baby weg, Zahnpasta weg von Fluorid. Insbesondere bei Kindern, weil die ja genauso viel Fluorid aufnehmen wie wir, wenn wir eine fluoridhaltige Zahnpasta verwenden, aber natürlich auf sehr viel weniger Körper sich dann die Nebenwirkungen aufteilen, was blöd ist. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass man da statt dem Fluorid, das ja auch positive Wirkungen hat, im Stichwort Zahnhärtung und so, dass man da schaut, ob man da nicht Ersatzstoffe kriegt. Und ich glaube, da gibt es sowas.
Also letzten Endes ist es so, wenn man was in die Richtung machen könnte, gibt es zwei Wirkstoffe, die theoretisch gesehen die gleiche Wirkung hätten, aber ein bisschen was anderes machen sind. Das eine ist das Hydroxypalaptid. Es gibt Sachen, die werde ich nie aussprechen können. Es ist leider so. Und tatsächlich lustigerweise ist das zweite, was dann teilweise in den Zahnpasten auch mitverwendet wird, das Xylit.
Zucker.
Das könnte man tatsächlich in der Kombination sowohl karieshemmend übers Xylit als auch zahnhärtend verwenden, ohne sich Fluorid reinpfeifen zu müssen.
Super. Wir springen zum Thema Omega-3. Manchen Omega-3-Ölen ist ja Vitamin E zugewiesen. Und jetzt hat die Sabine eine Rechnung angestellt mit den Ölen von Asan. Ein Esslöffel Arktis und ein Teelöffel Vegan enthält zusammen 11,8 Milligramm Vitamin E. Ist das nicht insgesamt zu viel? Klammer auf, Anmerkung von mir, ADEK sind die fettlöslichen Medikamente. Das sind die, wenn man sie zu hoch dosiert im Körper anreichern wollen und können, was wir nicht unbedingt wollen. Entschuldigung, sie sagt noch besonders, wenn man noch eine Grundversorgung über Biogena One oder ähnliches nimmt. Keine schlechte Ergänzung. So.
Bin ich Beat sorgenfrei. Also kommt natürlich wieder darauf an, also wenn du eine Zielsetzung hast von 2,5 bis 5 Gramm Fischöl, dann glaube ich, sind wir da in der Summe mit allem, was dahinter im Komma stattfindet, noch immer im sicheren Bereich. Tatsächlich würde ich halt dann eher darauf achten, nichts weiteres mit E zu supplementieren. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, nee, also keine Sorge.
Gut, Thema Erden von der Gabi. Liegt das, also ob, dass man sich in einem Swimmingpool nicht erden kann, liegt das am Chlor im Wasser oder weil um das Wasser kein natürlicher Boden ist? Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge, in der letzten Q&A-Folge aufgelöst. Da hat uns nämlich ein Bademeister darüber in Kenntnis gesetzt, dass das ja eigentlich ein, dass das Bassin ja auch erdend ist. Brunnenwasser mit zwei Handvoll Salz in der Eisbadetonne ist aber definitiv nicht geeignet. Diesen Verdacht hat die Gabi geäußert. Den kann ich bestätigen, weil das Holz, aus dem die Badetonne sein wird, wird nicht, die leitet nicht.
Das ist korrekt. Da könnte man sich dann ganz banal einen Kupferdraht nehmen und auf der Innenseite des Bassins befestigen und mit einem Erdpflock in die Erde führen, wenn man eh schon draußen ist.
Mhm. Der Lothar. Dem schenke ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil der ist ungefähr in meinem Alter und ist Tennisspieler. Er ist seit Anfang Juli Hörer von uns und ist zum Zeitpunkt des Fragestellens bei Folge 71 angelangt. Er läuft uns also hinten nach. Er hat schon vieles von unseren Tipps ausprobiert und findet das auch gut. Das Buch hat er auch schon. So, Tennisspieler. Dass ich auch im hohen Alter, Klammer 51, noch spielen kann, hofft er. Ich habe übrigens nachgeschaut, der spielt gut, der Bursche. Der spielt, glaube ich, sogar besser als ich. Und zwar erheblich, wenn ich mir das so richtig gemerkt habe. Ja, ITN 4.0, alle, die sich im Tennis auskennen, wissen, das ist gar nicht so schlecht. Aufgrund einer Schulterverletzung in jungen Jahren habe ich leider eine etwas unsaubere Technik bei der Vorhand. Damit auch immer wieder Probleme mit meiner Schulter in der Schlaghand. Ich habe mir die Schulter 2019 operieren lassen. Slap-Läsion. Dies ist grundsätzlich gut verheilt und ich spiele mehr und besser als früher. Aufgrund Überbelastung habe ich seit heuer aber wieder etwas Probleme bekommen. Schleimbeutelentzündung, Entzündung Bizepssehne und ein Knochenmarksödem. Ich bin beim Physio, um die Schulter besser zu zentrieren und habe jetzt eine Spielpause eingelegt, um die Entzündung in den Griff zu kriegen. Jetzt aber meine eigentliche Frage. Sorry für den langen Text, sagt er. Sage ich überhaupt nichts. Gar kein Problem. Lieber Lothar, Tennisspieler haben alle Rechte in diesem Podcast. Habt ihr eine Empfehlung, um das Knochenmarksödem schneller besser wegzukriegen? PMF oder Eigenblut oder Rotlicht. Ah, nein, vom Rotlicht hat mir der Arzt abgeraten, sagt er. Hast du oder hat Andreas Erfahrungen oder Tipps für mich?
Also grundsätzlich gehe ich mal wieder davon aus, dass der Arzt aufgrund seines exorbitant hohen Bildungsniveaus die Photobiomodulation und die rote Infrarotlampe miteinander verwechselt hat. Das nur als Nebenhinweis, weil tatsächlich ist es ja so, Omas Infrarotlampe hatte ja auch rotes Licht und es gibt tatsächlich immer wieder Menschen, die glauben, das wäre das Gleiche. Ist es aber nicht. Also grundsätzlich, da darf sich der Arzt gerne nochmal bei mir melden, wenn er den Fehler verstanden hat. Mhm. Zum Rest, am liebsten wäre mir immer, wenn es um Knochen geht, natürlich das Magnetfeld. Allerdings da halt ein Magnetfeld mit einer signifikanten Wirkstärke, also irgendwas, was man in Gauss auch entsprechend umsetzen kann. Tendenziell, wenn sich nichts verändert hat, würde ich da tatsächlich im Reitsportbedarf schauen, weil das sind die einzigen PMF-Geräte, die eine Stärke haben, wo man auch was davon in so einem Fall anfangen kann und nicht nur, wie soll man sagen, Esoterik.
Mhm. Die Anna, das alte Thema Biohackerin und Biohacker gehen zu Arzt oder Ärztin. Mir stellt sich immer wieder die Frage, wie ich denn regelmäßig mein Blut untersuchen lassen kann, da ich von den Ärzten um mich herum schon schief angeschaut wurde, als ich von meinem Biohacking-Wissen bzw. meinen Plänen erzählt habe, würde ich das gerne selbst in die Hand nehmen. Wie macht ihr das? Nehmt ihr euch Blut ab und bringt selber ins Labor? Ich habe jetzt so gerade vor mir das Bild, wir sitzen in der U-Bahn mit zwei blutgefüllten Epauvetten. Geht ihr vor Ort direkt ins Labor und bucht, was ihr getestet haben wollt? Ja, was sagen wir da, Anna?
Ja, es kommt darauf an, wo du bist. Also ich bin in München, da habe ich das Privileg, dass ich 2, 3, 4, 5 Ärzte habe. Da kann ich einfach hingehen, wenn ich Labore brauche und dann nehmen die Blut ab und schinken das ein. Und wenn sie mich dumm anschauen, dann vielleicht, weil ich vergessen habe, die Hose zuzumachen oder weil noch irgendwie die Zahnpasta im Gesicht hängt, aber nicht deswegen, weil ich Labore brauche. Aber das ist natürlich auch mein Privileg, dass man mich eh mit sowas in Verbindung bringt. Tatsächlich, ich habe viele Freunde, die gehen zu niedergelassenen Laboren. Mhm. Also hier in München gibt es irgendwo am Hauptbahnhof ein Labor, da fahren viele so aus dem niederbayerischen Raum oder sowas hin, wenn sie irgendwelche Blutmarker brauchen, die dort niedergelassene Hausarzt nicht machen kann. Also dementsprechend Das gibt's alles, aber letzten Endes das Labor, selbst wenn er am Labor nichts verdient, kriegt selbst der Kassenarzt bei einer Kassenpatientin, glaube ich, 15 Euro für die Dienstleistung. Ich würde mir da jetzt wenig Gedanken machen.
Und grundsätzlich also, immer Ärztin oder Arzt mit Offenheit für Biohacking ist immer willkommen.
Ja, und wie gesagt, Selbstentnehmen ist schwierig. Teilweise muss das Zeug zentrifugiert werden. Die Zentrifuge kostet ca. 900 Euro. Das lohnt sich irgendwie sehr lange nicht. Dann musst du doch entsprechend stechen. Also wie gesagt, ich infundiere selbst, aber ich habe, glaube ich,
du bist
außer
nicht Durchschnitt.
Einmal, wo ich irgendwie eine Blutprobe, ich glaube, während Corona gebraucht habe und keine Lust hatte, in so eine Keimhölle zu gehen, habe ich, glaube ich, noch nie Blut entnommen und irgendwo hingeschickt.
Mhm. Der, wo ist der Name? Der Christian. Der Christian ist Physio und spricht mit seinen Patienten immer wieder über unseren Podcast. Finde ich gut. Und Sie würden sich über eine Infusionsfolge freuen. Ist das als Anregung für eine ganze Folge ausreichend oder holen wir uns das Thema Infusionen jetzt einfach in die Q&A-Folge hinein und frühstücken es ab? Also er fragt, welche machen Sinn? Vitamine, Mineralstoffe, Glutathion?
Es ist, ja. Ja, grundsätzlich machen fast alle Sinn, vorausgesetzt, die Indikation ist so, dass es einfach oral nicht gut vertragen wird oder zu wenig Zeit da ist, dass man es oral erledigen könnte oder sowieso oral so viel passiert, dass man sagt, jetzt noch weitere 25 Infusionen ist schwachsinnig. Mhm. Was nutze ich selber? Was finde ich gut? Was ich unheimlich gut finde, ist nach wie vor von der Annika Apotheke in Unterhaching diese Mitochondrieninfusion, was dann auch wieder irgendwie eine Mischinfusion mit verschiedenen Substanzen ist, die finde ich großartig, die tut mir auch richtig gut, wenn der Akku leer ist. Ich finde den klassischen Myers-Cocktail, also diese Vitamin C plus, hast du nicht gesehen, Standardinfusion nach wie vor völlig in Ordnung und auch ganz schön lustig, gerade wenn es jetzt auf Winter zugeht und man irgendwie den Eindruck hat, so ein bisschen ein Boost der Abwehrkräfte, so lächerlich es klingt, aber es funktioniert tatsächlich, finde ich spannend. Was finde ich sonst spannend? Bei idiotischem Entzündungsgeschehen gibt es tatsächlich in Österreich etwas total Geiles. Das sind Omega-3-Infusionen. Die werden, glaube ich, von der Kasse nur bezahlt in der Kinderwunschtherapie, aber man kann es eben auch so machen. Das finde ich extrem spannend. Dass NAD-Plus-Infusionen mit dem großartigen NAD-Plus, was man als Arzt bei mir beziehen kann, immer noch ein Favorite von mir sind, habe ich auch oft genug gesagt. Also wie gesagt, der Weg über Nadel, Elektrolytlösung und Schläuchlein in den Körper ist etwas schneller, etwas effektiver in manchen Bereichen und definitiv weniger belastend für die Verdauung. Ob das jetzt eine ganze Folge ist. Ich glaube, normalerweise, wenn wir über Wirkstoffe reden, die man auch infundieren kann, sagen wir es eh dazu, ja, weil ich es ja eh gern mag, weil ich habe ja auch die entsprechenden Arterien, dass ich dazu keine externe Hilfe brauche. Also die Infusion ist zwischen, ich habe gestern gesoffen und muss heute wieder was leisten und ich habe durchlässige Magenschleimhaut und ein Leaky Gut und deswegen geht da eh gerade bei mir nicht so richtig das Richtige durch, wenn ich was esse. Ich habe gerade einfach eine Woche Urlaub und will es mir gut gehen und da lassen und nehme dazu auch Infusionen zu mir. Eine Vielzahl von Verwendungen. Also ich bin definitiv Team Pro Nadel.
Thema Selbstinjektion schiebt der Christian noch nach. Selbstinjektion, wenn man nicht breitfällt, heißt, lasst mal eher weg, oder?
Also ich habe ehrlicherweise keine Lust, dass mich irgendjemand verklagt, weil er irgendwie einen Abszess hat oder weil irgendwas schief gelaufen ist. Das ist tatsächlich so eine Geschichte, do what I say and not do what I do. Also
ja. Der Daniel.
Die Heilpraktiker wollen auch Geld verdienen.
Der Daniel kommt und fragt, der hat sich also bei Dave Asprey jetzt ein bisschen umgehört und der Dave Asprey.
Gibt's denn noch?
Na, den gibt's natürlich. Der schaut auch jeden Tag jünger aus. Also, das ist erstaunlich.
Kaum ist man pleite und die Frau los, geht's schon aufwärts. Ja, super.
Der Dave Asprey schreibt in seinem Buch Der smarte Biohacker über Energiefresser im Leben, unter anderem eben Phytinsäure, Lektine, Oxalsäure und diese Dinge. Wir haben einmal eine Folge gehabt über Pflanzen, warum, also ob Pflanzen wirklich böse sind. Diese Folge hat nicht wahnsinnig viel Echo gefunden, weiß ich noch. Mhm. Jetzt ist aber der Daniel der Meinung, dieses Thema hat Relevanz. Also erstens, Sie können diese alte Folge nachhören und ihr ein bisschen helfen, in dem internen Ranking raufzuklettern. Oder der Andreas macht jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung der Folge, die, glaube ich, ungefähr so lauten wird wie, wenn Sie überempfindlich sind, kann das ein ziemlich blödes Thema sein. Normalerweise sind diese Pflanzenstoffe, aber wenn man die Gemüsesorten ordentlich zubereitet, relativ problemlos, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, die Brutalität der Gefährdung für denjenigen, der die Pflanzen isst, und die Zubereitung sind sehr eng miteinander verbunden. Das hast du sehr schön vorher genommen. Das heißt, die Abwehrstoffe, beispielsweise in Hülsenfrüchten, die Lektine, sind tatsächlich ein ganz hübscher Schuss auf die Darmbarriere. Deswegen muss man das Zeug halt trocken kaufen und dann entsprechend lang einweichen, das Wasser entsprechend nochmal abgießen, nochmal einweichen und dann entsprechend kochen. Dann geht das alles. Themen wie das Oxalat, da ist schon ein bisschen was dran. Also man muss jetzt nicht zwingenderweise jeden Tag Spinat essen und der von Dave Asprey so verschmierte Kale ist sicherlich auch nicht der beste Freund einer gesunden Darmschleimhaut. Also ja, Pflanzen kommen mit eigens an Bord angebauten Abwehrstoffen. Ja, wenn man sie nicht los wird, kann das zu einem Problem werden, noch dazu in Verbindung mit Stress und anderen Faktoren. Nein, es ist kein Grund, ab morgen keine Wort zu leben.
Spezielles Thema, weiß ich jetzt nicht, ob wir da zu sehr in Rabbit Hole hineingehen, aber die Sonja aus der Schweiz, erstens einmal aus der Schweiz, wir nehmen Zuschriften aus der Schweiz besonders gerne, weil das sind die seltensten. Die Sonja hat außerdem, die müssen wir korrigieren, weil die Sonja schreibt, vielen Dank für eure Tipps etc., wisst ihr ja eh alles. Nein, wir wissen gar nichts. Wenn uns jemand loben möchte, dann soll er das bitte ausführlich machen. Ja? Und wenn jemand kritisch sein möchte, dann geht das auch in der kurzen Version. Das ist eine Grundregel, die ab sofort gilt. Die habe ich jetzt in den Verfassungsrang erhoben. Die Sonja ist Kletterin und hält sich daher manchmal in großen Höhen auf. Sie wohnt auf 490 Höhenmeter. Allerdings ist sie manchmal so auf 2500 oder 3000 Meter und schläft dort, was sich bei mir oft in der zweiten Nacht mit Schlaflosigkeit, Herzklopfen und starken Wassereinlagerungen äußert. Dicke Hände, geschwollenes Gesicht, manchmal auch Kopfschmerzen. Akklimatisation, habe ich eh richtig gesagt? Wort klingt so komisch. Ist übers Wochenende nix, eh klar. Bei den Standard-Nahrungsergänzungsmitteln ist sie, denkt sie, ganz gut aufgestellt, aber gibt's eventuell einen Hack bei Höhenkrankheit? Wäre super.
Also der eine Hack wäre einfach, sich an die Höhe anders zu gewöhnen, sprich IHHT-Training, also da passt's mal perfekt hin. Das wäre jetzt eigentlich mal das Wesentliche. Und sonst sind tatsächlich diese Supplement-Strategien, die man zum Höhenbergsteigen nimmt, ist relativ umfangreich. Das müsste man tatsächlich nochmal zusammentragen. Warte mal kurz. Ich hatte mal eine Klientin, lass mal kurz schauen, ob ich die auf die Schnelle finde. Ansonsten ist es tatsächlich so, die Kletterer und Klettererinnen, die neigen ja sehr häufig dazu, so ein bisschen Gelenkentzündungen gerade in den Fingern zu bekommen. So, ja, also tendenziell, wir können schon ein bisschen was machen. Wir haben im Endeffekt drei Gateways, die auch gar nicht so überraschend sind. Auf der einen Seite geht es tatsächlich das Thema Entzündung und Schleimhäute anzugehen. Omega-3 nehmen, juhu. Quercetin nehmen, juhu. Eventuell noch ein Magnesium-7-Salz dazu, wäre eine ganz gute Geschichte. Das zweite ist tatsächlich der Stress, den die Mitochondrien empfinden. Da geht es einfach um das Thema mit der Hypoxie. Da wäre Rhodiola rosea eine tolle Idee. Das müsste normalerweise die Höhenkopfschmerzen unter Kontrolle bringen. Dann das gute alte NAC, also das N-Acetylcystein, würde auch nochmal so ein bisschen die Schleimhautreizung durch die Hypoxie reduzieren und die Alpha-Limonsäure, weil die hilft, den Mitochondrien in Enzyme freizusetzen unter Sauerstoffmangel. Und last but not least könnte man noch mit den roten Blutkörperchen ein bisschen rumspielen. Das heißt, den Eisenspiegel mal im Vorfeld bestimmen. Vielleicht liegt da ein Eisenmangel vor. Das wäre so ein ganz Klassiker, wenn da der Ferritinwert zu niedrig ist, zu schauen, packe ich mir ein Vitamin B12 mit einem Folat quasi rein, damit man gegebenenfalls noch mehr rote Blutkörperchen bilden könnte. Dann für die, die mich kennen, aus tiefster Überzeugung und mit einem Fanboy-Käppchen hoch 10, der Cordyceps, der würde nämlich theoretisch gesehen die VO2 Max erhöhen. Das würde uns da weiterhelfen und noch ein bisschen die Sauerstoffnutzung verbessern in Studien mit 3 fahrradfahrenden Ratten. Und last but not least das Coenzym Q10. Da ist tatsächlich auch völlig wurscht, ob sich dabei um das Ubiquinol oder sonstiges handelt. Da hat der Christian Burkhardt bei M3 neulich eine tolle Erklärung abgegeben. Aber Kurzversion, das Q10 unterstützt die Mitochondrien eben auch im Sauerstoffmangel.
Das waren 3 Fahrradratten.
Genau. Rennfahrradratten. Ja,
so. Danke. So, wir sind in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten und ich habe noch ein paar vorbereitet. Die erste ist die Ramona, die uns ganz lieb grüßt. Erstens einmal, super Ramona. Zweitens macht die Ramona das sehr gut, was die Sonja ein bisschen vernachlässigt hat. Sie lobt uns ausführlich. Danke, liebe Ramona. So, Ramona, interessante Frage. 37 Jahre, befindet sich in einer Situation mit intensiver Hirntätigkeit, Fortbildung, Lernen, Prüfungen. Deckt den Großteil ihres Magnesiumbedarfs teilweise bis zu 1000 Milligramm. Ich nicke ihr zu. Mit Magnesium L-Treonat. Ich glaube, die Ramona hat Geld. Natürlich ist das nicht alles. Die Nahrungsergänzungsliste ist lang und durchdacht. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dem Dozenten zwar zuzuhören, aber nur Bruchteile dessen aufzunehmen, was er sagt und verstehen und nachvollziehen zu können. Hinzu kommen massive und wirklich essentielle depressive psychische Symptome in der Woche vor der Menstruation und Durchschlafstörungen. 10 Jahre Psychotherapie haben daran nichts geändert und die Gynäkologin konnte hormonell keine Auffälligkeiten finden. Das ist jetzt schon ziemlich hoher Leidensdruck. Jetzt meine Frage. Erstens einmal stelle ich einmal die Frage, bevor die Ramona sie stellt. Faltet da spontan was ein oder ist das ein Fall für ein Coaching in der Liga von Theresa?
Also da würde ich mir tatsächlich Labore wünschen. Also ich habe da jetzt keine, also ich sehe da jetzt gerade keinen Elefanten, der da im Raum tanzen geht, da bräuchte ich die
Labore. Aber da muss man Labore anschauen und ja. So, aber die eigentliche Frage, die sie uns geschickt hat, ist im Vergleich zu der Problematik natürlich fast schon ein bisschen drollig. Nämlich sie fragt, ob das Magnesiumpulver, das sie so haufenweise in sich hinein schaukelt, eigentlich hitzestabil. Also, wenn sie jetzt ein DNA-Pulver in einen Tee hineinschmeißt, geht das kaputt?
Na.
Okay.
Also es ist tatsächlich so, die Magnesiumverbindungen sind extrem gut drauf.
Ja. Und abgesehen davon, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann tut man es halt nicht in einen Tee, sondern woanders hinein.
Ja, aber da, also tatsächlich wäre ich da jetzt ein bisschen sorgenfrei. Ich würde aber auch niemals nur eine Magnesiumverbindung in so einer hohen Dosis nehmen, sondern ich würde es halt ein bisschen kombinieren.
Ja.
Entlastet tatsächlich auch möglicherweise das Budget, dass man sagt, keine Ahnung, was 600 Milligramm mit einem Magnesium-7-Salz und dann nochmal 400 Milligramm mit dem Treonat oder sowas. Weil letzten Endes jede Magnesiumverbindung unterstützt unterschiedliche Pathways.
Ja. Der Franz aus München, fast 60 Jahre alt, nimmt seit kurzem NMN von Molecular. Ich habe gehört, dass NMN das Homozystein erhöhen kann, sagt er. Zur Methylierungsunterstützung sollte man deshalb zeitgleich mit dem NMN noch TMG, Methylfolat und Alpha-GPC einnehmen, sagt er, hat er gelesen. Ich habe erhöhtes Lipoprotein A und LDL-Cholesterin. Ich nehme zwar schon täglich einen Vitamin B-Komplex ein, der ist da aber, was Folsäure, Cholin oder direkte Methylgruppenspender betrifft, zu niedrig dosiert. Was sagt ihr dazu und welche Dosierung der drei oben genannten zusätzlichen Nahrungsergänzungsmittel würdet ihr empfehlen?
Also tatsächlich ja, nein, vielleicht, wenn man auf Nummer sicher geht. Ich gehe da jetzt nicht darauf ein, ob es bei 1000 Milligramm wirklich relevant ist oder nicht. Die Studienlage variiert. Tatsächlich das TMG kann man dazu einfach mal nehmen, ohne sich groß Gedanken zu machen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich in der Situation von Franz ebenfalls in München in den MitoCare Store gehen und mir zusätzlich den Methylation Master gönnen. Das hilft, dass da alles richtig läuft und unterstützt sonst auch noch so ein paar Passways, die man mit 60, wenn man mit NMN anfängt, gerne gestärkt haben möchte.
Sehr gut. Die Ursula, heute wieder viele Frauen, ich freue mich sehr. Die Ursula sagt, sie hat durch unseren Podcast gelernt, dass rote Beete Arginin liefert und dadurch den Blutdruck senkt. Damit hat sie ja recht. Jetzt will sie aber fragen, wenn rote Beete Stickstoff dem Körper liefert, wird dieser doch zu Nitrosamin umgewandelt und Nitrosamine sind krebserregend. Ist das richtig? Fragt sie. Weil wenn das stimmt, dann werde ich auf L-Citrullin umsteigen. Ich nehme ja beides. Also ich nehme rote Beete und Citrullin.
So tue ich das auch. Und das ist jetzt interessant. Nein. Ja, kurze Variante ist nein. Ich glaube, im Endeffekt ist es immer dann, wenn wir mit Stickstoffmonoxid Donatoren zu tun haben, egal ob das jetzt Citrullin oder Arginin ist und oder eben der argininartige Wirkstoff aus den roten Beeten, ist es tatsächlich so, ja, der Körper setzt dadurch NO3 frei, das ist auch ganz NO frei, das ist auch gut so, weil letzten Endes führt das ja zum gewünschten Effekt und ja, das ist auch in zu hoher Dosis ein nitrosativer Stress, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit gepökeltem Bauchspeck oder entsprechende Wurst zu mir nehme. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es in die falsche Richtung geht, deutlich höher als beim Citrullin oder Arginin, wäre ich jetzt nicht besorgt.
Gut. Der Josef aus Innsbruck hört sehr, sehr viele Gesundheitspodcasts und ist von unserem Expertenwissen, ich finde es sehr freundlich für mich, dass er da im Plural spricht, am meisten beeindruckt. Ich darf das Ich darf auch meinen Anteil an diesem Expertenwissen an dich weitergeben, Andreas. Er versucht sehr viel umzusetzen und er glaubt, es gelingt ihm auch ganz gut. Es gibt aber zwei Werte, die ihn sehr beunruhigen, nämlich Adiponektin. Dieser Wert liegt bei 9 Mikrogramm pro Milliliter. Referenzbereich beginnt bei 10 und geht bis 1000. Schlimmer aber ist der oxidierte LDL-Wert, 520 Nanogramm pro Milliliter, der war sogar schon über 700 und der Referenzbereich liegt unter 133. Alle anderen Werte sind eigentlich okay und die hat er dann in weiterer Folge auch aufgelistet. Die lese ich jetzt aber vielleicht nicht vor. Ernährung entspricht der mediterranen Diät, Hauptfettlieferant ist Olivenöl, er hat sogar den Polyphenolgehalt angegeben. Der Josef nimmt's ernst, was ich gut finde. Und jetzt weiß er aber nicht mehr, was er ändern soll. Er ist ein bisschen verzagt und fragt uns. Und ich gebe das jetzt weiter an alle, die mit beeindruckendem Expertenwissen ausgestattet sind in diesem Raum.
Gut, nein, tatsächlich führt das jetzt bei mir auch gerade zu einem halbmittelgroßen Fragezeichen. Also im Endeffekt ist es klar, das oxidierte LDL, dass man das so richtig verorten kann, natürlich tatsächlich zu diesen Entzündungen an den Gefäßwänden führen. Das ist also definitiv was wir nicht haben wollen. Das wird dann im besten Fall oder im schlimmsten Fall von den Makrophagen aufgenommen, führt zu den Schaumzellen, führt zu Plaque, Arteriosklerose, also das wollen wir tatsächlich nicht haben. Wo kommt's her? Chronische Entzündungen, müssten wir schauen, ob wir irgendwelche Entzündungsmarker bei ihm haben. Insulinresistenz oder ein hoher Blutzucker klingt jetzt auch nicht danach.
Klingt ja nicht aber nach Kandidat, ja.
Hoher Omega-6-Überschuss wird mir einfallen.
Auch nicht, hat er also genannt. Omega-3-Index 10%. 6:3 Verhältnis 2:1.
Rauchen glauben wir ihm auch nicht.
Nö.
Schlechte Mitochondrien, weiß ich nicht. Eine niedrige antioxidative Kapazität, also sprich, da könnte man schauen, ob er ausreichend Glutathion zu sich nimmt und ob auf dem Bereich alles richtig läuft. Und wenn das jetzt eh alles passt und der Josef so ein kluges Kerlchen ist und sein Hirn so benutzt, wie man es vermuten würde, könnte es einfach auch nur Stress sein, weil das Cortisol halt die oxidative Last auf dem LDL auch nach oben drückt. Jetzt gäbe es ein paar Blutmarker, die man sich anschauen könnte. Ich sag's zur Vollständigkeit halber und dann sage ich auch dazu, was wir nicht brauchen. Der HbA1c, den brauchen wir bei ihm nicht. Das wäre die metabolische Basis, also dieser Blutzuckerwert, der macht sicher keinen Sinn. Man sollte nochmal den OxlDL direkt überprüfen und den nochmal messen. Das LP klein a würde theoretisch gesehen die Entzündung weiter fördern.
11 Nanomol pro Liter, sagt er. Das hat er mitgeschickt.
Okay, ja, dann ist das auch schon mal dein Hinweis. Es gibt noch den ApoB, der würde noch irgendwie reinpassen, wenn wir den haben.
Nee, den haben wir nicht.
Aber das wäre, also wenn man die Blutmarke...
Entschuldige. 84 Milligramm pro Deziliter.
Okay. Na, ja, dann letzten Endes würde ich dann, ja, was macht man? Auf der in erster Linie geht es wirklich darum zu schauen, das LDL widerstandsfähiger zu bekommen, weil das ist einfach bei ihm relativ viel in der Umwertung los, aber das macht er schon alles. Also böse Fette raus, also Sonnenblume, Raps, Mais, Soja, Erdnuss komplett weg, macht er eh. Vollwertige Fette, Olive, Avocado, Omega-3 und in Maßen Nüsse wäre eigentlich das Einzige. Dann schauen, dass wir entsprechend NAC in das System reinbekommen, dass das Glutathion nach oben geht, die Alpha-Liponsäure zusätzlich nehmen, das Coenzym Q10 zusätzlich nehmen, Polyphenole. Und letzten Endes ist dann aber auch so aktuell alles getan, was man machen kann. Also das ist jetzt nicht so, dass die Faktoren, die ich lese oder die Labore, die wir jetzt haben, dazu führen, dass ich jetzt ein klares Bild hätte, wo es herkommt. Man kann einfach nur versuchen, die Handbremse noch stärker anzuziehen, eventuell noch mit Kurkumin-Infusionen jetzt eine Zeit lang arbeiten, um da die Entzündung nochmal runterzubekommen. Schlaf- und Stressmanagement nochmal überprüfen, aber letzten Endes ist es so ein bisschen ein Mysterium, was aber auch gerne nochmal abgeklärt werden will.
Gut.
Also lange Antwort, aber wenig, was man als Takeaway hat. Tut mir leid.
Ja. Der Olli hat seit öfterem Teenageralter die Großes im Leistungssport unterwegs und besucht eine Sportschule mit 2x Training täglich. Allerdings Haupternährung, Süßigkeiten und Pizza. Er macht sich ein bisschen Sorgen um Regeneration und Leistung. Klammer auf, ich glaube auch wahrscheinlich ein bisschen, dass das auf Dauer nicht besonders gesund ist. Und jetzt möchte er gerne mal mit Magnesium beginnen, um dem Kind in seiner sportlichen Leistungsfähigkeit mit Supplements zu helfen und fragt, welche Supplements denn dann jetzt noch notwendig wären. Ich habe so ein ähnliches Thema auch zu Hause mit ein bisschen Sport. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen aufgegeben.
Ja, ist schwer. Also grundsätzlich ohne Compliance ist alles nix. Punkt 2 ist es natürlich so, wenn sehr viel Sport betrieben wird, dann ist natürlich der Bedarf an kurzkettigen Kohlenhydraten auch entsprechend hoch. Dementsprechend, das macht schon alles so ein bisschen Sinn, was da passiert. Es ist aber trotzdem nicht gesund, weil natürlich der oxidative Stress auf den Blutgefäßen durch diese Insulinpeitschen nicht so richtig toll ist. Es ist bis heute so, dass auch in diesen auch im Jugendleistungssport das Thema Ernährung nicht ganz so fokussiert wird, wie ich es gerne hätte. Also die Probleme sind offensichtlich, mein Gott, ich würde halt niederschwellig anfangen. Ich würde einfach mal schauen, dass man das biogener Wann 1-2 Mal täglich irgendwie einschleift, dass man sagt, man hat mal so ein bisschen eine Mineralstoff unter Unterstützung und dann eigentlich nur hoffen, dass es mit der Sportkarriere ganz schnell nach oben geht und man in die richtigen Hände kommt. Also ich werde nicht vergessen, wie schön sie es beispielsweise im APC, im Athleten Performance Center von Red Bull haben, wo dann einfach der Ernährungsberater mit den jüngsten Athleten auch einfach in die Showküche geht und mit denen kochen, übt und ihnen quasi beibringt, was gesunde Ernährung ist.
Ja.
Also letzten Endes, sonst, wie gesagt, man kann, gerade wenn jemand sportlich sehr, sehr fokussiert ist, sicherlich erklären, dass die Bausteine, die man oben reintut, zum Erfolg führen, der unten rauskommt. Dementsprechend, ich hätte da eine Hoffnung, aber auf der anderen Seite, Pubertät ist halt nicht zwingenderweise die Phase, wo unsere Lieben mit Stift und Zettel neben uns sitzen und jedem Wort lauschen, was wir ihnen zu sagen haben und das eh schon gut finden, nur weil wir es sagen.
Mhm. Gut, so, jetzt geben wir Gas, damit wir die Fragen, zumindest einen Teil der Fragen, die ich noch auf der Liste noch habe, beantworten können. Der Stefan sagt, es gab doch mal einen Tipp zu Migräne bei uns. Bitte, lieber Stefan, 2 Folgen hatten wir dazu. Die erste haben wir beide allein gemacht und die zweite Folge war mit der Elena Groß und die hat ganz großes Fachwissen über Migräne weitergegeben.
Und sie hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht. Also
wirklich?
Man kann, Elena has published.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die Miriam möchte sich herzlich für die spannende und fesselnde Folge zu den Bioregulatoren bedanken. Ich glaube zu Recht, weil ich bin immer noch ein bisschen geplättet und bin schon in meiner Herz- und Gefäßkur drinnen. Sie sagt, sie war fast zu gut, um wahr zu sein. Tatsächlich. Würde ich euch als treue Hörerin nicht so schätzen und vertrauen, hätte ich fast gesagt, das ist der größte Hokuspokus, den ich je gehört habe. Richtig. Aber ist es nicht. Nun zu meiner Frage. Aufgrund meiner Parodontose bin ich beim Thema Zahnfleisch hellhörig geworden. Könnt ihr das besagte Präparat nennen? Auf der Website von Werner habe ich dazu leider nichts gefunden. Gibt es eine Alternative zum Spritzen? Wo kann ich es beziehen? Und kennt ihr einen Arzt in Österreich, der mit Bioregulatoren arbeitet? Übrigens, Entschuldigung, die Miriam und ich schauen einander tief in die Augen. Die ist nämlich im kardiovaskulären Risiko im Gentest in der 98. Perzentile. Da komme ich nicht dahin. Ja, so.
Gut, Fragen fragen nichts als Fragen. Stell mir ein Rätsel, dann werde ich dir sagen, da musst du einen anderen fragen. Also, das Peptid gibt's nach wie vor bei Werner. Ich finde gerade die Studie zum Thema Zahnfleisch nicht bei mir auf dem Rechner. Und ich glaube nach wie vor, dass tatsächlich lustigerweise ein Produkt, das eigentlich für die Zahngesundheit gedacht ist, die Antwort wäre. Ich glaube auch nach wie vor, dass auch wenn es völlig idiotisch erscheint, ist das Visolutein war also eigentlich etwas, wo man gesagt hätte, Visolingual für die Augen. Aber im Zweifel würde ich da bitte tatsächlich darum bitten, dem lieben Werner eine E-Mail zu schicken. Der hat das griffbereit und der freut sich auch normalerweise immer sehr, wenn er auf Deutsch schreiben und sprechen darf, wie wir gemerkt haben.
Yes, und die Leute, die über die Biohacking-Praxis kommen, die werden mit besonders offenen Armen empfangen. Die Nina ist eine von mehreren, die immer noch fragt wegen der Zahnpasta von der Simone Kumhofer. Wissen wir da was? Gibt's diese Zahnpasta schon oder ist die noch immer in der Pipeline?
Die ist immer noch auf der Pipeline, aber kauft's halt die vom Nischwitz. Die gut. Macht's doch auch.
Gut. Ätherische Öle, der Andreas fragt uns, was wir von ätherischen Ölen halten. Haben wir noch nie gehabt als Thema, gell? Finde ich eigentlich spannend.
Ja, interessant. Nein, ätherische Öle sind super, ätherische Öle sind spannend, ätherische Öle sind hochwirksam und die Dosis macht das Gift, hat in dem Kontext deutlich mehr Beachtung, als man eigentlich glauben würde. Also das heißt, da bitte wirklich drauf achten, wann und wie viel. Und natürlich gibt's auch da ein Qualitätsproblem. Das Thema ätherische Öle ist in erster Linie deswegen ein bisschen schwierig, weil ganz viel Multilevel-Marketing verseucht ist und zwar massivst Multilevel-Marketing verseucht ist, was noch nicht mal gegen die Produkte spricht, sondern einfach nur gegen die nervstötende Vertriebsform. Entschuldigung an alle Multilevel-Marketer da draußen, ich meine es nicht böse, ich kriege da nur immer die seltsamsten Zuschriften aus diesem Umfeld. Also dementsprechend, man kann mit Olivenblattextrakt beim Heliobacter durchaus was bewegen. Es gibt eine Vielzahl von spannenden Geschichten. Also wir finden es toll. Wir finden es noch viel toller, wenn man es irgendwo kaufen kann, wo dann nicht zwei Tage später die Ricarda anruft und sagt, sie hätte da noch eine ganz dringende Empfehlung, weil wir gesehen hätten, dass wir bei der Paula gerade das X und das Y bestellt haben. Aber sonst ja.
Mhm. Gut. Der Stefan, jetzt nur damit wir kurz mal ein bisschen uns ärgern, der Stefan hat die Dopaminfolge gehört und hat daraufhin gleich einmal am Morgen auf Handy, Mails und Morgenmagazin im TV verzichtet und es ging besser als gedacht. Also bitte folgen Sie dem Beispiel vom Stefan, probieren Sie das aus, es wird Ihr Leben verbessern. Und dann bezieht er sich auf einen Beitrag im SWR Fernsehen bei Doc Fischer, wo komplett von Supplementierung abgeraten, ja sogar der Mehrwert größtenteils abgesprochen wurde. Er ist gespannt.
Ich gehe mal davon aus, da ging es auch um alle Wirkstoffe oder spezifiziere das noch?
Ich weiß es nicht so ganz genau. Seine Formulierung war eher ein bisschen so schielend Richtung Omega-3. Aber ich glaube, es ging eher ums generelle Supplementieren.
Also sag mal so, bei Omega-3 haben wir einfach eine Vielzahl von Studien, die so wahnsinnig schlecht gemacht sind gerade, dass wenn man nicht in der Lage ist, eine schlechte Studie zu erkennen, dass man da tatsächlich den Eindruck haben könnte, dass da irgendwas in eine falsche Richtung läuft. Aber das sind die Dosen, die gegeben wurden, die Zeiträume, in denen gegeben wurde. Und übrigens ganz wichtig zum Thema Omega-3, das nimmt man nicht für 6 Wochen. Das nimmt man. Und das ist nichts, was man irgendwie, so wie ich habe gerade Kopfweh, ich nehme mal Aspirin und dann nehme ich mal Omega-3.
Andreas Breitfeld im 1-1-11-Modus.
Fuck you. Also es ist wirklich,
wirklich so. Er spricht in Versalien.
Sie kommen da an und haben den Leuten 2 Monate Omega-3 in einer niedrigen Dosis gegeben und danach wieder abgesetzt. Es hat nichts gebracht.
Mhm. Komisch. Ja.
Also dementsprechend das dazu. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich Doc Fischer kenne. Ich sehe wenig SWR3. Ich habe es auch jetzt nicht versucht, in der Mediathek zu finden. Letzten Endes ist es nach wie vor so. Wir können jetzt hier eine Gedächtnisfolge für Verschwörungstheoretiker aufmachen und irgendwas mit Follow the Money. Und wovon haben sie was, wenn es den Leuten gut geht oder wenn es den Leuten schlecht geht, draus machen, das tun wir nicht. Man könnte sagen, sie müssen halt immer wieder reißerische Inhalte produzieren, damit anstelle von 11 Leuten 12 Leute zuschauen. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht ist es auch einfach nur unwissend. Oder es hängt einfach damit zusammen, dass es in gewissen Bereichen unserer Mediengesellschaft ganz, ganz harte Vorurteile gibt, die mich immer wieder zum Verzweifeln bringen. Du erinnerst dich.
Mhm.
Wer gegen Pflanzenöle ist, ist rechts.
Genau, rechtsextrem.
Also dementsprechend, ich glaube, man muss einfach sagen, und ich glaube tatsächlich, dass es bei den Intellellen in der Medienwelt nach wie vor so ein bisschen so ist, das Supplementieren ist halt einfach so ein bisschen.
Ja. Ja, ja. Ja, ich wollte nur die Gelegenheit geben, emotional ein bisschen Dampf abzulassen.
Danke, ich bin jetzt wach.
Nils fragt, was denn geeignete Maßnahmen gegen einen beharrlichen Fersensporn wären. Was sagen wir Rechtsextremen denn?
Ah, das sagen wir extrem. Was sagen wir da Extremes? Also tatsächlich, ich würde mal die Stoßwellentherapie anschauen, wenn man einen Orthopäden hat, der das kann. Das kann tatsächlich helfen. Man müsste sich tatsächlich mal anschauen. Haben wir die Kalkablagerungen sonst auch in irgendeiner Weise? Gibt es da irgendwas, was man machen kann? Aber letzten Endes, das ist ehrlicherweise in erster Linie eine Geschichte für den kompetenten Orthopäden.
Gut. Also keine Hacks, geheimen. Ich habe ja Fersensporn-Thematik gehabt. Ich habe zunächst einmal das gemacht, was man immer empfohlen kriegt, nämlich zu dehnen. Das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und dann war ich in Wien bei der Gabriele Glück und die hat durch Schaben mit einem Hornding über meine Ferse das Ding weggebracht. Keine Ahnung, wieso das funktioniert hat. Es hat funktioniert. Der Fersensporn war weg. Ich habe das einfach hingenommen. Die Gabi, die auch ihr Feedback zum Scheinfasten teilt, das sie nicht überzeugt hat, fragt Kreatin und Koffein, verträgt sich das oder nicht? Wir sagen nämlich, haben wir gesagt, dass es sich nicht so gut verträgt. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich auch bei mir das Kreatin aus dem Kaffee wieder rausgelassen habe und jetzt in mein separates, geheimnisvolles Fläschchen hineintue, wo ich ganz viele andere Nahrungsergänzungsmittel hineinpulvere.
Ich musste es tatsächlich nachschauen. Ich habe mich auch nicht daran erinnert. Es gibt ein paar ältere Studien, wo klar gesagt wurde, dass es eine zeitliche Trennung sinnvoll sei. Offensichtlich hatten wir die da damals zur Hand. Ist auch grundsätzlich in Ordnung, aber man kann es auch entspannt sehen, also 60 Minuten Abstand reicht völlig aus.
Ja. So, Mikrostrom. Zwei Fragen, die eine von Marco, die andere von Bartek. Der Marco sagt zunächst einmal, er hat gelesen, dass die Behandlungen mit FSM nur von Ärzten, Heilpraktikern und Physios und Ergos durchgeführt werden dürfen. Ist das wirklich so? Kann er das als Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Coach auch durchführen? Oder begibt er sich da mit einem Bein ins Kriminal?
Es kommt darauf an, wenn es sich dabei, wie beispielsweise bei Mikroflow und ich vermute sogar auch bei Best, um Geräte handelt, die keine Medizinzulassung haben. Mhm. Beantwortet es die Frage, glaube ich, von selbst.
Dann kann man machen, was man will.
Dann ist es eh nur eine Freizeit.
Ja, also er spricht von einem Mikroflow-Gerät.
Ja, ne, easy.
Der Bartek fragt, ob ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Mikroflow und dem kleinen Gerät von Best ist, außer dem Preisunterschied von 1.000 zu 1.400 Euro und ob wir irgendwelche Rabattcodes haben. Ich glaube, wir haben keine Rabattcodes, soweit ich weiß. Und gibt es irgendwelche wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten?
Ehrlicherweise, ich gehe davon aus, wenn man sich bei Mikroflow meldet und sagt, der Breitfeld hat mich geschickt, dann werden sich die sicherlich Mühe geben. Und wenn man sich bei Best meldet und sagt, der Breitfeld hat mich geschickt, dann werden sie das auch tun, weil letzten Endes arbeite ich ja mit beiden Herstellern auch im professionellen Bereich zusammen. Also einfach mal ausprobieren. Grundsätzlich das kleine Mikroflow-Gerät ist so eine knebelsche Entwicklung. Die muss uns irgendwann mal der Daniel selber erklären. Ich persönlich mag vier Kanäle, wie es jetzt das kleine Best, dann haben wir schon einen Tacken lieber. Mhm. Muss ich klar sagen. Allerdings scheint es so zu sein, dass der Daniel irgendwie draufgekommen ist, dass ähnlich wie bei der LED, wo man quasi an- und ausschaltet und dabei Licht erzeugt, er da wohl irgendwie die Kanäle auf diesen beiden Elektroden so wechselt, dass es trotzdem noch dem Äquivalent von vier Kanälen näher kommt. Wie gesagt, es wird der Tag kommen, da haben wir Daniel Knebel im Podcast, dann soll er es uns erklären. Bis dahin würde ich persönlich das Best kaufen.
Gut. Die Ursula ist Biohacker-Hörerin, also Biohacking-Praxis-Hörerin der ersten Stunde, hat auch den Artikel über Michael Grewe gelesen seinerzeit. Der ist jetzt schon, glaube ich, wie alt ist der? 2, 3, 4 Jahre? Aber der ist immer noch irgendwie in meinem Herzen. In diesem Artikel schreibt er, dass Michael Grewe daran arbeitet, dass der Ballaststoff Cyclodextrin-Ablagerungen in den Gefäßen rückgängig machen kann. Ich habe damit seit meiner Menopause ein großes Thema. Ich habe das nachgegoogelt, aber ich finde dazu nichts. Könntet ihr eine Episode zu hohem LDL und Gefäßgesundheit machen? Würde mich eigentlich auch mal interessieren, der Sache nachgehen, weil das Einnehmen von Cyclodextrin als Zuckerart wäre mir natürlich viel lieber als Statine. Über mir schwebt die Statinkeule, weil mein Körper aufgrund des Östrogenmangels weniger LDL-Rezeptoren in der Leber bereitstellen dürfte. Was sagen wir der Ursula?
Machen wir
eine Folge.
Entweder allein oder wir holen uns noch jemand dazu, aber wir gehen das Thema jetzt mal an.
Ja?
Ich hab's im Coaching auch ständig.
Gut. Hast du ein Cyclodextrin-Update für die Ursula oder haben wir es nicht parat und heben es uns für die Folge auf?
Keep you posted, buddy.
Okay. Okay. So, dann der Oliver. Der Oliver, der möchte gerne wissen, wieso der Herr Carvinson gestorben ist, wenn der die Bioregulatoren auf die Welt gebracht hat. Also, also grundsätzlich einmal, wir werden alle sterben. Ja, also wenn ihr uns zuhört, werdet ihr sterben. Ihr werdet auch sterben, wenn ihr uns nicht zuhört. Manche vielleicht mit 86 und ich glaube, so wie der Herr Carvinson, mehr oder weniger im Labor gestorben. Wenn ich bis 86 im Labor stehe und arbeite, dann sage ich, auch okay, oder?
Ja, alles gesagt. Nein, tatsächlich, ich bin da so bisschen auch, es ist tatsächlich lustig, ein Mann, dessen Arbeit ich unglaublich vergöttere und der auch den lieben Martin Grazer von Biogena geprägt hat, weil er quasi sein Ausbilder war und der wirklich ein ganz, ganz kluger Kerl und, glaube ich, ein unglaublich ekelhafter Mensch war Charles Poliquin, dieser Strength-Sensei. Den hat eine Kombination aus einem schlechten Herzmuskel und zu viel exogenem Testosteron, ich glaube mit 52, auf die Bretter gelegt und man hat den Deckel drauf machen müssen. Für dessen Lebenswerk war es tatsächlich ein bisschen kontraproduktiv, weil der in seinen Podcasts halt auch über Langlebigkeit gesprochen hat. Offensichtlich war der auch eher so aus dem Lager do what I say und nicht do what I do. Beim Covinson, wie gesagt, selbst eine akademische Karriere endet normalerweise so in den frühen 70ern. Der hat mal noch 15 Jahre draufgelegt. Also ich bin da jetzt ehrlicherweise auch nicht sonderlich bemüht. Wir haben ja den Werner Gott sei Dank in Kürze nochmal im Podcast. Ja. Vielleicht kann der uns den Trash oder den Gossip...
Ich fahre mich immer drauf. Wirklich. Ja. Wir bleiben bitte bei den Bioregulatoren oder Peptiden, je nachdem. Der Gerald, es geht wieder um Tennis. Ich glaube, wir sollten einfach einen Tennis-Podcast machen. Der Gerald sagt, seine Tochter war auf einem guten Weg zur Profispielerin. Ein, wie wir heute wissen, unspezifischer Handgelenksschmerz, den man normal mit Ruhigstellung heilt, wurde leider von 14 verschiedenen Ärzten nicht erkannt und einer hat dann ins Gelenk geschnitten. Ab diesem Zeitpunkt folgte Katastrophe auf Katastrophe. Grundsätzlich wurde ihr zuletzt gut geholfen, dennoch musste sie nun 3-mal an der Sehne operiert werden. Weil trotz dem bisherigen Leidensweg, der schon 5 Jahre dauert, Tennis aufzugeben keine Option für das Mädel ist, Klammer, ich drück dich. Meine Frage betreffend der Carvinson-Peptide. An wen kann ich mich wenden, der die Situation beurteilt und dann gegebenenfalls die richtigen Peptide empfiehlt? Antwort von mir, der Werner Ulrich beißt nicht. Ja, und ist per E-Mail erreichbar. Ist es möglich, direkt ihn zu erreichen? Ja. So, und dann, sagt er, deswegen bringe ich dieses Mail jetzt auch in dieser Breite zu Gehör. Ich hatte mich schon einmal zum Thema Peptide und Bioregulatoren bei einem Arzt in Deutschland erkundigt. Da wurde mir gesagt, die Behandlung ist in Europa verboten und es ist Doping. Jo, was sagen wir dem Gerald? Er sagt übrigens, euer Podcast ist sensationell. Erst im PS, ganz am Schluss, damit kann man ruhig auch anfangen. Ja? Aber wir nehmen es am Schluss auch. Danke, Gerald.
Aber Andreas. Es ist so traurig. Es ist immer wieder so traurig, wenn man so Geschichten hört, oder?
Ja, voll. Also,
schneiden wir halt mal ins Handgelenk rein.
Ja. Finden nichts. Wir haben noch nichts gefunden von außen. Jetzt schauen wir mal hinein.
Also, wenn wir finden keine Ursache, dann bauen wir jetzt eine. Ich habe ehrlicherweise, ich möchte dem Werner jetzt nicht zuvorkommen, ich habe gar nicht so enorme Hoffnungen, dass Covinson da die Lösung ist. Es könnte tatsächlich sein, dass man da mit diesen ganzen klassischen oder nicht klassischen modernen Heilungspeptiden eher arbeiten würde als jetzt mit Covinson. Also es ist eigentlich so ein klassischer BPC 157 TP500 Kandidatenfall. Ist halt bei jungen Menschen immer die Frage, muss es sein, muss es nicht sein? Und ja, es ist natürlich so irgendwo der Bioregulator und das Peptid ist natürlich jetzt kein zugelassenes Heilmittel. Aber wenn es ein zugelassenes Heilmittel ist, einem jungen Menschen ohne Grund ins Handgelenk zu schneiden und dabei auch noch die Sehne zu verletzen, dann bin ich halt auch ein bisschen sprachlos.
Ja.
Also tendenziell, wenn es die Tochter auch wünscht, kann sich der Vater auch mal kurz bei mir melden, dann können wir das vielleicht mal vorsortieren.
Mo, der Andreas. Ein Lieber. So, bitte noch 3 Fragen und wenn wir schnell sind, dann noch eine 4. Tut mir leid an alle, die nicht rangekommen sind diesmal. Es gibt ganz viele Fragen zu Peptiden, BPC 157 und so weiter. Ich hoffe, ihr habt da jetzt herausholen können, was ihr gebraucht habt. Der Andreas fragt zu Glycin. Er hat gehört, Glycin ist sublingual, wesentlich effektiver als die normale Einnahme, wie zum Beispiel im Tee, Kaffee oder sonst wo. Was sagst du?
Ja.
Stimmt es?
Also keine Ahnung, aber wenn's letzten Endes, es macht Sinn, warum sollte es nicht die Schranke durchbrechen?
Mhm.
Also es ist jetzt aber auch nichts, was irgendwie spannend wäre, weil ob ich jetzt 1 Gramm Glycin unter der Zunge habe und es süß ist oder ich 3 Gramm Glycin im Tee habe und es süß ist, es ist immer noch süß.
Ja, und es ist jetzt auch so, dass man mit der,
das kostet auch nichts.
Mit der finanziellen Belastung von Glycin kommt man eigentlich ganz gut durch.
Man sollte allerdings nicht in einer Familienrunde sitzen, während man die 3 Gramm Glycin unter der Zunge liegen hat und jemand anders macht einen Witz, sonst schaut es blöd aus.
So. Die Susanne fragt, ist der Ultra-Human Ring keine Empfehlung mehr? Wir reden in letzter Zeit nur mehr über den Aura und über Whoop, aber der Andreas war doch ein Fan von dem Ultra-Human. Ist er das nicht mehr?
Also ich bin immer noch fix im Thema Ultra-Human, ich bin immer noch fix im Thema Aura. Ich mag beide. Die variieren ja immer so ein bisschen, wie sie deine Daten auslesen, aber die Daten sind eigentlich die gleichen. Die Interpretation ist ein bisschen anders. Whoop hatte ich eine gewisse Zeit, dann wollte ich es an meine Tochter weitergeben und habe dann irgendwie nichts ahnend eine Kreditkarteninformation hinterlegt und dann haben sie mir jetzt 380 Euro für Whoop Live für ein Jahr für das Ding abgebucht.
Okay.
Da habe ich jetzt auch eine Meinung dazu, aber die passt nicht hierher. Also Ultra-Human hat nach wie vor kein Abo-Modell. Ultra-Human ist nach wie vor super und mag ich total gern. Und wie gesagt, bei den anderen bin ich halt bei Aura, weil sie seit so langer Zeit meine Daten haben, dass ich auch irgendwie keine Lust habe, damit aufzuhören.
Der Martin ist ein Influencer, und zwar ein Influencer in Sachen Biohacking-Praxis. Er empfiehlt unseren Podcast immer wieder weiter und wird dabei aber gefragt, in welcher Reihenfolge man denn als Einsteiger in unsere Folgen hineinhören soll. Ich kriege diese Frage tatsächlich immer wieder. Fängt man bei Staffel 1, Folge 1 an oder gibt es einen Einstieg, der Sinn macht für Einsteiger? Vielleicht machen wir mal so eine Einsteigerfolge, oder?
Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten auch am Newsletter einen Guide to Biohacking Praxis machen, wo man das quasi als Karte anlegt. In jedem Fall, wenn man jetzt heute einsteigt, ich würde mal die allererste, wer wir sind und wo wir herkommen, auch wenn sich das ein bisschen geändert hat, würde ich auf alle Fälle immer noch vorne dran schalten, um das Ganze ein bisschen zu verorten. Dann würde ich einfach die Low-Hanging Fruits angehen, also irgendwas zum Thema Magnesium anschauen, irgendwas zum Thema Vitamin D3 anschauen, fix was zum Thema Bewegung und was zum Thema Schlaf anschauen. Und wenn du dann wieder aufhörst, dann hast du für die größten Pfeiler, die wir eigentlich haben, eh schon viel gelernt. Und wenn du dabei bleibst, dann ist ab dem Moment alles andere Kür.
Gut. Der Pascal hat ein Thema, das ich kenne, nämlich Harnsäure. Er sagt, ich habe erblich bedingt hohe Harnsäurewerte. Mein Vater hatte Gicht. Klammer, dasselbe gilt für mich. Einige der Dinge, zum Beispiel Knochenbrühe, aus der Folge habe ich gelernt, sind Gift bei Gicht. So zumindest sagen das Ärzte und Literatur. Da darf ich dazu sagen, Pascal, bei mir hat sich das ganze Thema mit Gicht nach ärztlicher Diagnose eigentlich aufgehört mit ein paar Maßnahmen, die wir im Biohacking verorten. Ich habe daher überlegt, ob das durch die bei der veganen Variante anders ist. Leider scheint das von euch empfohlene vegane Kollagen nicht mehr angeboten, was mich jetzt nochmal verunsichert hat. Ich weiß nicht, ob ihr bei sicherlich viel Milch überhaupt babababab. Ja, also Harnsäure, Thema Harnsäure, Fructose bitte weglassen. Ja, Achtung, ganz häufig wird Fructose verwendet, um diverseste Nahrungsmittel zu süßen. Da machen wir einen Bogen drum. Viel, viel Wasser trinken, ausreichend trinken. Und bei mir war, wie in allen anderen Bereichen auch, Omega-3 wirklich ein Gamechanger. Ob da jetzt, also die Harnsäure nicht zurückgegangen ist, aber die Entzündungsneigung generell. Und ob ich wirklich Gicht hatte, darüber ist die Wissenschaft immer noch nicht ganz zu einer Einigung vorgedrungen. Entschuldigung, dass ich da jetzt mich vorgedrängt habe.
Nein, das ist total super. Das
hast du noch was dazu zu fügen
lassen?
Zu Gicht oder Harnsäure?
Nee.
Gut. Und dann noch veganes Kollagen-Thema. Also veganes Kollagen gibt's nicht. Veganes Kollagen ist ein Nachbau vom echten Kollagen.
Es gibt aber nach wie vor vegane Kollagen-Bausätze. Es gibt ja diesen Hyaluron und Pro-Kollagen plus Superior als veganen Kollagen- und Hyaluron-Trink. Also da gibt's immer noch Produkte. Das ist nur dieses Biogena Aesthetics, das ist ein bisschen versteckt. Die haben tatsächlich nach wie vor aber auch veganes. Auch das Premium Pro-Kollagen und Hyaluron plus neutral ist nach wie vor im Sortiment.
So, mein Lieber, wir sind von der Zeit her richtig drüber. Die Dagmar, als letzte die Dagmar. Sorry an dieser Stelle an alle, die nicht drangekommen sind diesmal. Bitte, bitte, bitte weiter die Fragen schicken an fragen@biohacking-praxis.de. Wir kriegen alle und wir suchen dann so aus, dass wir versuchen, ein halbwegs für die Allgemeinen interessantes Spektrum zu finden. So, die Dagmar, die aus Malsfeld Dagobertshausen stammt und sie sagt, das gibt's wirklich, was wir glauben, sagt, was würde ein Biohacker tun, wenn er eine Darmentzündung hätte? Sie fastet den 5. Tag, also zum Zeitpunkt des Mails, und möchte insgesamt 21 Tage fasten, auch um das Bauchfett zu verlieren und somit den Druck vom Darm zu nehmen. Außerdem möchte ich dadurch die Entzündung loswerden. Ich trinke warmes Himalaya-Salzwasser, Kräutertee, Gurkensaft, ab und an selbstgekochte Gemüsebrühe mit darmfreundlichem Gemüse, also keine Kartoffeln, sagt sie. Ich bin ein treuer Fan von euch, ihr seid großartig. So, sind wir wirklich großartig? Können wir ja helfen. Was tut ein Biohacker, wenn er eine Darmentzündung hat?
Also grundsätzlich, die Idee mit dem Fasten ist gut. Die Entzündungsmediatoren gehen nach unten, die Autophagie geht nach oben. Mittelfristig sollte man trotzdem noch rausfinden, was eigentlich die Ursache für die Darmentzündung ist. Stress, Schlaf, Ernährung, Motilität oder das Mikrobiom. Da muss man halt auch mal noch nachschauen. Und ganz wichtig ist, wenn es mit dem Essen wieder losgeht, also beim Refeed wirklich entzündungsarm und die Aufbauphase sehr lange gestaltet, die Aufbauphase mit Glutamin entsprechend und guten Fetten, ein bisschen Protein und eventuell sogar drüber nachdenken, ob man ein orales BPC-157 dazu tun wollte, wäre meine Idee.
Das war ein finaler Gruß an alle da draußen, die uns Peptidfragen, Peptidmails geschickt haben. Wir werden wohl oder übel früher oder später wieder eine Peptid-Folge machen müssen. Apropos genau, wohl oder übel, eine Folge, das ist nächste Woche die nächste, eine Top-5-Folge zu Beginn der Staffel 18, die 5 Top-Longevity-Hacks von Andreas Breitfeld. Ich bin sehr gespannt.
So machen wir das. Ansonsten Newsletter haben wir gesagt, weiterempfehlen haben wir gesagt, Spaß am Leben nicht verlieren haben wir gesagt. Insofern passt auf euch auch, bleibt uns gewogen und bis zur nächsten
Woche.
Episode. Lieben Dank, Stefan. Bye, bye. Wiederschauen.
Baba.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Spermidin. Vorgestellt von den Molekularexperten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Spermidin ist ein körpereigenes Polyamin, das in praktisch jeder Zelle vorkommt und eine wichtige Rolle bei Zellregeneration und Autophagie spielt, also beim natürlichen Recyclingprozess, mit dem Zellen beschädigte oder überflüssige Bestandteile abbauen. Mit zunehmendem Alter sinken die körpereigenen Spermidinspiegel und das ziemlich deutlich. Genau das macht Spermidin für die Longevity-Forschung interessant. Tierstudien zeigen, dass eine Supplementierung Autophagieaktivität fördert und Lebensspanne sowie Herz- und Gehirnfunktion verbessern kann.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Datenlage ist vielversprechend, aber noch etwas begrenzt. In Labor- und Tiermodellen wurden interessante Effekte auf zelluläre Prozesse wie Autophagie, Entzündungsregulation und gewisse Stoffwechselvorgänge beobachtet. Auch beim Menschen liegen erste klinische Daten vor, unter anderem von der Universität Graz in Österreich, die Hinweise auf Zusammenhänge mit Bereichen wie Kognition, Herz-Kreislauf-Funktion und altersassoziierten Biomarkern geben. In der bekannten Brunneck-Studie, einer Beobachtungsstudie der Medizinischen Universität Innsbruck, wurden höhere Ernährungsmengen an Spermidin mit einer niedrigeren Mortalitätsrate über 20 Jahre hinweg assoziiert. Spermidin gilt daher als eines der spannendsten, aber noch nicht abschließend bewerteten Longevity-Moleküle.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Spermidin entsteht im Körper aus Putrescin und Spermin, zwei weiteren Polyaminen. Es aktiviert Autophagie über Signalwege wie AMPK und mTOR und beeinflusst DNA-Stabilität und Mitochondrienfunktion. In der Forschung gilt Spermidin als natürliches Fastenmimetikum, weil es ähnliche Zellprozesse anstößt wie klassisches Fasten.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Spermidin wurde ursprünglich in Sperma entdeckt, daher auch der Name. Heute wird es aber meistens aus Weizenkeimen oder Soja gewonnen, die besonders reich an diesem Polyamin sind.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Achte auf den Spermidingehalt pro Tagesdosis. Im Laufe eines Tages sollte die Gesamtaufnahme inklusive Ernährung und Supplementierung bei ungefähr 12 Milligramm liegen. Ideal sind standardisierte Extrakte mit geprüftem Spermidinanteil, frei von Pestiziden und Mykotoxinen. Da Spermidin hitze- und feuchtigkeitsempfindlich ist, sollte es lichtgeschützt und luftdicht verpackt sein. Personen mit Weizenunverträglichkeit sollten auf sojabasierte oder synthetisch gewonnene Alternativen zurückgreifen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.